Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Episode von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Auch heute sind wieder Redakteur Olaf Preuschow und Chefredakteur Jan-Erik Hegemann, das bin ich, am Mikrofon.
Diesmal geht es um ein Thema, das in den letzten Jahren bei den Feuerwehren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat: die Einsatzhygiene. Wir wollen wissen, warum das Thema so wichtig ist, welche Gefahren im Einsatz lauern und wie sich Feuerwehrleute wirksam schützen können. Außerdem stellen wir euch die Initiative Feuerkrebs vor. Und dann geht es noch um das Einsatzhygienekonzept der Berufsfeuerwehr Mannheim.
Wir sprechen heute mit zwei Gästen, die sich bereits seit Jahren mit der Einsatzhygiene beschäftigen. Beide können ohne Übertreibung als Vorreiter in Sachen Aufklärung und Einführung einer systematischen Einsatzhygiene in Deutschland bezeichnet werden. Herzlich willkommen Markus Bethke, herzlich willkommen Nikolai Bodirski-Pfeiffer. Markus und Nikolai, mögt ihr euch kurz selbst vorstellen?
Ja, sehr gerne, Jan-Erik. Vielen Dank für die Einladung und auch Olli. Mein Name ist Markus Bethke. Ich bin 54 Jahre alt und seit über 30 Jahren bei der Berufsfeuerwehr Hamburg tätig. Ich habe vor knapp 10 Jahren mit dem Thema Einsatzhygiene begonnen, beziehungsweise Krebsprävention, und habe vor 8 Jahren Feuerkrebs gegründet.
Nikolai, und du?
Ja, hallo auch von mir und auch vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Nikolai Bodirski-Pfeiffer. Ich bin 42 Jahre alt. Seit 2019 bin ich Abteilungsleiter Technik bei der Berufsfeuerwehr in Mannheim und damit zuständig für den technischen Betrieb und die Beschaffung der Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr und die 8 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr in Mannheim. Nebenbei bin ich seit meiner Kindheit auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in meinem Heimatort aktiv. So habe ich dann nach dem Maschinenbaustudium auch den Weg in Richtung Berufsfeuerwehr gewählt. Vor meinem Wechsel nach Mannheim war ich etwas mehr als 5 Jahre bei der Bundeswehrfeuerwehr tätig.
Markus, manchmal ist von Einsatzstellenhygiene die Rede, manchmal von Einsatzhygiene. Welcher Begriff stimmt denn nun?
Theoretisch stimmen tatsächlich beide Begriffe. Kommt immer darauf an, was man im Prinzip berichten möchte. Und zwar, wenn wir von der Einsatzstelle reden, also sprich entkleiden nach dem Einsatz oder essen, trinken an der Einsatzstelle, dann ist sicherlich der Begriff Einsatzstellenhygiene richtig. Ich benutze allerdings gerne den Begriff Einsatzhygiene, weil es das ganzheitliche Thema betrachtet. Also bei der Berufsfeuerwehr, Fahrzeugübernahme morgens nach Dienstantritt. Da fängt die Einsatzhygiene tatsächlich ja schon an. Wenn wir mit 10 oder 15 Mann um die Fahrzeuge herumlaufen bei laufendem Motor, das ist auch schon Einsatzhygiene, sozusagen, weil wir uns ja auch da schon mal per se vor den krebserzeugenden oder vor den giftigen Stoffen schützen müssen. Und die Einsatzhygiene geht auch noch weiter bis lange nach dem Einsatz, wenn wir quasi dann wieder die Einsatzstelle verlassen haben. Also das kann man sich ganz einfach merken. Einsatzstellenhygiene immer gerade dann, wenn das an dem Ort des Geschehens stattfindet. Und Einsatzhygiene ist ganzheitlich der Begriff.
Warum ist denn die Einsatzhygiene in der Feuerwehr so wichtig?
Weil es einen gewissen Teil an Gesundheitsprävention auch darstellt. Wir müssen uns halt vor Stoffen schützen, denen wir bei der Feuerwehr immer auch ausgesetzt sind. Und deswegen ist es wichtig, sich auch entsprechend zu verhalten. Angefangen mit dem Bekleidungswechsel, mit der Nahrungsaufnahme erst nach gewaschenen Händen etc. pp. Das ist eine ganze Menge, was wir da sozusagen an Stoffen an der Einsatzstelle auch vorhalten.
Welche spezifischen Risiken bergen Feuerwehreinsätze in Bezug auf die Gesundheit der Einsatzkräfte?
Der Brandrauch enthält immer krebserregende toxische Stoffe, denen wir natürlich an der Einsatzstelle auch ausgesetzt sind. Und davor müssen wir uns schützen, dass wir sowohl bei der dermalen Aufnahme, also der Aufnahme der Stoffe über die Haut, uns schützen, der Aufnahme über die Atemwege und natürlich auch beim Essen und Trinken, die Aufnahme über die Nahrungsmittel sozusagen.
Gibt es Krankheiten, die bei Feuerwehrleuten häufiger auftreten als in der Normalbevölkerung?
Es gibt natürlich Krankheiten, die bei Feuerwehrleuten entsprechend mehr auftreten. Ich sag mal so, der Rettungsdienst, da gibt es natürlich auch Erkrankungen, denen wir sozusagen im Rettungsdienst ausgesetzt sind, wenn es sich da um Corona- oder Grippeerkrankungen handelt. Da kann man sich sozusagen immunisieren oder da haben wir als Feuerwehreinsatzkräfte entsprechende Abwehrkräfte. die Stoffe, denen wir im Brandrauch oder im Falle eines Brandes ausgesetzt sind, da können wir uns tatsächlich nicht zu 100%ig schützen. Das sind die sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, denen wir bei jedem Brand auch ausgesetzt sind. Und da müssen wir uns halt entsprechend vorschützen, denn die sind hautresorptiv, also über die Haut aufnehmbar. Und da müssen wir uns entsprechend vorschützen.
Markus, kannst du noch mal ausführen, welche Krankheiten treten bei Feuerwehrleuten häufiger auf als in der Normalbevölkerung?
Also wir haben ja Feuerkrebs gegründet aufgrund des Hintergrundes, dass wir uns entsprechenden krebserzeugenden Stoffen ausgesetzt sehen. Sicherlich ist das die eine große Krankheitsgruppe, die wir bei uns halt erhöht bei Feuerwehrleuten entsprechend haben. Es gibt natürlich auch Hauterkrankungen, chronische Hauterkrankungen, die auch durch die Stoffe, denen wir ausgesetzt sind, häufiger vorkommen als bei der normalen Bevölkerung. Leider gibt es dazu keine validen offiziellen Zahlen, sodass wir immer auf die Zahlen aus dem Ausland auch angewiesen sind. Da heißt es tatsächlich, dass Feuerwehreinsatzkräfte einem bis zu 30% erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt sind als der Rest der Bevölkerung durch die Tätigkeiten. Ich denke aber, dass man die Zahlen durchaus auch vergleichen kann, denn es ist ja egal, ob wir in New York ein Feuer ausmachen oder in Hamburg beispielsweise. Überall da, wo Möbel, Kunststoffe im Prinzip beteiligt sind am Brandgeschehen, hat man selbstverständlich überall auch die gleichen Stoffe, die dort vorliegen.
Dann ist man ja im Ausland offensichtlich schon ein bisschen weiter bei diesem Thema. Kannst du einen Grund dafür angeben, warum das in Deutschland jetzt noch nicht so auf dem Schirm ist?
Bei solchen Fragen hole ich mir immer gerne auch eine blutige Nase. Das ist auch ein Problem. Wir haben sehr lange mit diesen Informationen hinterm Berg gehalten, sag ich mal so plakativ. Kanada hat beispielsweise Anfang der 90er Jahre bereits mit wissenschaftlichen Erkenntnissen sozusagen dafür gesorgt, dass in Kanada ein Entschädigungsgesetz seit 2003 gilt. Wenn ihr euch zurückerinnert, wann es bei uns in Deutschland so richtig angefangen hat mit der Einsatzhygiene, dann sind wir bei 5 bis 7 Jahren ungefähr. Also Deutschland ist da, sag ich mal so, wenn es auch traurig klingt, ist es die rote Laterne. Und ich denke mal, das hat auch was mit dem Ehrenamt zu tun. Man möchte wahrscheinlich nicht unbedingt diese Zahlen, die fürs Ausland gelten, sozusagen auch für uns anlegen, weil man Angst hat, dass die Feuerwehrleute diesbezüglich ihren tollen Job oder ihre tolle Tätigkeit bei den Feuerwehren fürs Allgemeinwohl an den Nagel hängen. Ich kann nur dafür werben, Leute, kommt zur Feuerwehr. Ich mache es seit über 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehrdienst und über 30 Jahre bei der Berufsfeuerwehr. Wir wollen aufklären, damit die Feuerwehr sauberer wird.
Was hat dich dazu motiviert, die Initiative Feuerkrebs ins Leben zu rufen?
Ich war eingeladen zu einem Seminar in Norwegen 2014 und bin dorthin gefahren, allerdings mit dem Bewusstsein, Feuerwehrleute, warum sollen die ein erhöhtes Krebsrisiko haben? Also wir haben per se als Feuerwehrleute sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen können in unserer Karriere auftreten oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Erkrankungen des Körperbaus, also der Muskulatur, des Skelettes sozusagen. Warum also Krebs? Je mehr ich mich mit dem Thema dort in Norwegen auseinandergesetzt hatte, fielen mir auch in Gesprächen mit den norwegischen oder internationalen Teilnehmern dieses Kongresses Kollegen in Hamburg ein, die an Krebs erkrankt waren. Und die waren natürlich, wie man es immer so gemacht hat, natürlich die Feuerfresser, die dann auch gerne ohne Atemschutz ins Feuer reingegangen sind und dadurch natürlich langfristig diesen krebserzeugenden Stoffen ausgesetzt gewesen sind.
Welche Ziele verfolgt eure Initiative Feuerkrebs?
Wir haben uns eine Art Philosophie zurechtgelegt. Wir haben 3 Säulen. Die erste Säule ist die Verbesserung und Förderung der allgemeinen Arbeits- und Gesundheitsbedingungen von Feuerwehreinsatzkräften. Das machen wir durch Aufklärung bei den Feuerwehren. Wir werden eingeladen von Feuerwehren, wo wir dann im Rahmen eines 1,5-stündigen Workshops oder Vortrages die Kameradinnen und Kameraden oder Kolleginnen und Kollegen sensibilisieren und ein Bewusstsein wecken, entsprechend für einen neueren Umgang mit der Thematik. Die zweite Säule ist, übers Internet, über Social Media, Instagram, Facebook etc. pp., die Informationen, die wir bekommen durch unser Netzwerk sozusagen, die werden wir auch immer gerne den Feuerwehrleuten über die Social Medias sozusagen auch anbieten. Und als dritte Säule ist halt die Unterstützung oder Betreuung von Familien, in denen beispielsweise der Papa oder die Mama an Krebs erkrankt ist, wo wir dann uns auch so ein bisschen um die Familien bemühen. Im Worst Case ist vielleicht der ein oder andere Elternteil daran verstorben. Und dann ist es da wichtig, dass diese soziale Zugehörigkeit der Feuerwehrfamilie immer noch da ist und wir die Familien unterstützen.
Du sagst gerade wir, also gehe ich davon aus, du machst das nicht ganz alleine. Wie viel seid ihr in der Initiative?
Also da muss ich wirklich sagen, ich bin alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer von Feuerkrebs. Allerdings bin ich so ein kleiner Virus. Ich infiziere sehr viele Menschen mit dem Wunsch, etwas für die Feuerwehrleute zu tun. Insofern haben wir eigentlich relativ unzählbare Unterstützer, Supporter. Aber der harte Kern, sag ich mal, das sind Menschen, die in vielen Bundesländern auch uns unterstützen, ob es im Saarland ist, in Niedersachsen, in Hessen, in Sachsen, Thüringen. Also wir haben da schon eine sehr große Community, die mich im Prinzip dabei unterstützen und natürlich meine Familie, die ist immer voll mit eingebunden in der ganzen Geschichte.
Wie es bei der Feuerwehr ja so üblich ist.
Genau.
Die Familie hält immer dazu. Und wie finanziert ihr eure Arbeit?
Ja, Feuerkrebs finanziert seine Arbeit ausschließlich durch Spenden und Sponsoren, die der Meinung sind, dass wir eine gute Arbeit machen. Das fängt bei Oma Hansen an beispielsweise, die ihren Mann an Krebs verloren hat und uns dann halt ihre 5 € pro Monat spendet, damit wir diese Arbeit machen können.
Nikolai, die Berufsfeuerwehr Mannheim gehört unserer Meinung nach zu den Vorbildern in Sachen Einsatzhygiene. Kannst du bitte mal die Eckpunkte eures Konzepts benennen?
Ja, sehr gerne. Im Wesentlichen sind das 3 Eckpunkte, die das Mannheimer Konzept der Einsatzhygiene beschreiben, das übrigens für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr gleichermaßen Anwendung findet. Wie bei den meisten ist im Einsatz das Fahrzeug, aktuell noch als GW Logistik bezeichnet, von zentraler Bedeutung. Hier geben die Einsatzkräfte ihre kontaminierte Einsatzkleidung ab, können sich grob dekontaminieren und erhalten frische PSA. Außerdem können die am Einsatz beteiligten Löschfahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht werden, indem gebrauchte Atemschutztechnik und Schläuche getauscht werden. Mannschaft und Gerät stehen dann direkt wieder einsatzbereit zur Verfügung. Ein weiteres Kernelement ist die Einsatzkleidung, die als Poolkleidung bereitgestellt wird und zentral im PSA- und Dekontaminationszentrum fachgerecht gereinigt wird. Tatsächlich wurde aber auch die Farbe der Einsatzkleidung ganz bewusst gewählt. Vor 2012 trugen die Einsatzkräfte in Mannheim orange und aktuell wie viele Sandfarben, um einfach die Kontamination auch sichtbar zu machen. Ein dritter wesentlicher Bestandteil ist die Gestaltung der Feuerwachen. Auf der Hauptfeuerwache und der Feuerwache Nord wurden im Zuge von Baumaßnahmen bereits zentrale Alarmumkleiden eingerichtet. Hier beginnt jeder Einsatz mit dem Wechsel von Tagdienstkleidung gegen Einsatzkleidung und endet auch hier mit dem Wechsel dann wieder und der Möglichkeit, vor dem Übergang in den Weißbereich der Wache auch zu duschen. Das soll in den nächsten Jahren sukzessive an allen Standorten umgesetzt werden. Außerdem werden auch die Werkstätten entsprechend gestaltet, umgestaltet, angepasst, sodass die kontaminierte Ausrüstung dann von schwarz nach weiß durch die Werkstatt läuft, das Personal möglichst wenig in Kontakt kommt mit der Kontamination und auch die Verschleppung, soweit es eben geht, minimiert wird innerhalb der Feuerwache.
Ihr habt ja bei euch auch noch so einen speziellen Fahrzeugtunnel in der Wache. Also wenn die Fahrzeuge aus dem Einsatz reinkommen, dann fahren sie in diesen Tunnel. Was hat es damit auf sich?
Genau, das haben wir mit dem Neubau der Hauptfeuerwache neu eingeführt. Wird jetzt auch nach und nach, wenn die anderen Standorte dann saniert und neu gebaut werden, da auch übernommen. Wir nennen das Service Point. Da fahren die Fahrzeuge eben rein und können gereinigt werden. Verschmutztes Material kann direkt getauscht werden. Und jetzt auch für unser Fahrzeug, den Gerätewagenlogistik, ist das eigentlich auf der Hauptfeuerwache auch der Hauptanlaufpunkt, wo dann eben das ganze verschmutzte Material direkt in die jeweilige Werkstatt übergeben wird.
Du hast jetzt können gesagt. Da schließt sich meine Frage an. Wird das Konzept auch gelebt oder anders gefragt, machen alle mit?
Ja, das kann man im Grunde tatsächlich sagen, dass das Konzept gelebt wird. Es befassen sich auch alle oder viele damit und wollen es auch weiterentwickeln. Das erkennt man an den vielen Verbesserungsvorschlägen aus der Mannschaft, die uns regelmäßig erreichen. Man muss einfach sagen, vieles, wofür anderen Feuerwehren, wir haben in den Einsatzkräften erst noch ein Bewusstsein schaffen müssen, Verständnis schaffen müssen, ist es in Mannheim bereits Gewohnheit oder Selbstverständlichkeit, weil es einfach über Jahre gewachsen ist. Das erste Fahrzeug ging ja bereits in den 90er Jahren in Dienst mit dem Umbau eines ausgedienten RTW. Damals lief er als Gerätewagen Bekleidung, um die Möglichkeit zu schaffen, vor Ort die Einsatzkleidung zu tauschen. Und ja, das Fahrzeug hat sich immer weiterentwickelt. Was man auch gemacht hat, nebenbei noch Hygieneboards auf allen Fahrzeugen, Löschfahrzeugen nachgerüstet. Bei Neufahrzeugen ist das sowieso eigentlich das die Regel. Und auch so eine Erkenntnis, kennt jeder die Bilder, dass im Mannschaftsraum Schläuche und das ganze verdreckte Material zur Wache gefahren wird. Das Problem hat man auch erkannt und entsprechend dann auch Logistikfahrzeuge eingeführt, die eben dann an die Einsatzstelle kommen und das Material entsprechend aufnehmen, dass eben dieser Transport im Aufenthaltsraum der Mannschaft auf dem Fahrzeug eben nicht mehr dann so sein muss.
Dieser Gerätewagen, den du gerade angesprochen hast, heißt der Hygiene oder Logistik bei euch?
Ja, aktuell heißt er noch Logistik. Das stammt ja aus dem Jahr 2000. Da gab es ja diese Norm Gerätewagenlogistik ja noch gar nicht. Aber wir sind gerade in der Ersatzbeschaffung und werden es dann auch anpassen in der Bezeichnung zum Gerätewagenhygiene, wie es ja eigentlich jetzt inzwischen sich so etabliert hat.
Ab wann rückt dieser Gerätewagen bei euch mit aus?
Ja, man kann eigentlich sagen, dass der schon ab B1 oder einfach auf Anforderungen der Kräfte vor Ort ausrückt. Das kann ein Müllcontainerbrand sein, ein PKW-Brand oder auch das angebrannte Essen. Also bei uns sieht man das so, Feuer ist Feuer, Rauch ist Rauch und entsprechend auch die Kontamination genauso vorhanden. Da wird dann nicht nach dem Ausmaß des Szenarios unterschieden. Und ja, der Gerätewagen bildet einen Ausgangspunkt, auch bei größeren Einsätzen. Wenn das Ganze dann mal größer wird, wird eben dann mit Abholbehältern und Logistikfahrzeugen entsprechend ergänzt. Da arbeiten wir auch gerade dabei, das Logistikkonzept für die Einsatzstellen entsprechend ja, zu formulieren, dass wir dann ein einheitliches Vorgehen dann haben.
Und wie ist das Fahrzeug ausgestattet derzeit?
Ja, inzwischen kann man fast schon sagen, ja, oft schon kopiert. Es besteht eigentlich aus einem Kofferaufbau, der in vier Bereiche gegliedert ist. Heckseitig haben wir einen Geräteraum, eine Ladebordwand. Da ist ein Rollwagen drin mit Schläuchen, Atemschutzgeräten, weitere Einsatzkleidung. Daran anschließend haben wir den Schwarzbereich, in den die Einsatzkräfte reingehen, um ihre kontaminierte Kleidung abzulegen. Aus dem Schwarzbereich geht es dann weiter in den Reinigungsbereich mit einer Dusche und einem Waschbecken. Und dann weiter in den Weißbereich, wo man dann sich mit frischer Kleidung entsprechend ausstatten kann. Also die Beladung des Fahrzeugs umfasst Einsatzkleidung, Unterbekleidung, Einwegunterwäsche, Hygieneartikel, Atemschutzgeräte und Masken und Schläuche und Einsatzgetränke.
Hand aufs Herz. Wie oft wird an der Einsatzstelle geduscht?
Ja, sagen wir, sage ich ganz ehrlich, tatsächlich nicht. Das ist eine Erkenntnis. Wir haben jetzt für die Ersatzbeschaffung eine Arbeitsgruppe gebildet und auch dieses Thema sehr intensiv diskutiert und haben uns da jetzt auch darauf verständigt oder ja, wir waren uns da einig, dass es keinen Sinn macht, das neue Fahrzeug damit auszustatten, weil jetzt über 20 Jahre Erfahrung gezeigt haben, dass es einfach nicht gelebt wird, an der Einsatzstelle zu duschen.
Aber die Leute reinigen sich dann vor Ort trotzdem? Wie sieht das aus?
Genau, also wir setzen da jetzt auf diese Reinigungstücher, die es ja gibt, mit entsprechenden Reinigungslösungen. Wir haben ein Handwaschbecken und so halt Möglichkeiten, um die Körperpartien, die eben direkt mit Rauch beaufschlagt wurden oder sichtbar kontaminiert sind, eben an der einen Stelle noch zu reinigen.
Wie dokumentiert ihr einzelne Maßnahmen?
Ja, Dokumentation, da muss man sagen, sind wir in Mannheim noch sehr, sehr analog. Also Stift und Papier. Dann nimmt die Besatzung, das ist Gerätewagenlogistik an der Einsatzstelle einfach mit Papier und einem Stift die Dinge entsprechend auf. Die Nummern der Atemschutzgeräte werden dokumentiert. Die Einsatzkleidung wird direkt in Säcke verpackt. Die werden dann entsprechend im PSA und Dokumentationszentrum dokumentiert, genauso die Schläuche.
Inwiefern unterstützt die Stadt Mannheim die Bemühungen um Einsatzhygiene bei der Berufsfeuerwehr?
Ja, also eine eigene Förderung gibt es in dem Sinne nicht. Man muss aber sagen, dass bei der Planung von Baumaßnahmen, in deren Rahmen dann Dinge wie die zentrale Alarmumkleide, Duschen im Nahbereich oder die strikte Trennung von Schwarz- und Weißbereich umgesetzt werden sollen, ja, die Anforderungen entsprechend berücksichtigt und nicht weggespart werden. Also da ist wirklich ein Bewusstsein und Verständnis da. Jetzt auch die Nachbeschaffung von Poolkleidung, die Vorhaltung des Fahrzeugs, ja, kostet ja auch Geld, jetzt auch in der Nachbeschaffung. Die Dinge sind einfach schon seit Jahren etabliert, als notwendig akzeptiert und müssen dann durch uns nicht nur mal extra als Kostenpunkte begründet werden.
Markus, gibt es aus deiner Erfahrung eigentlich Unterschiede bei der Umsetzung von Einsatzhygiene zwischen einer Berufsfeuerwehr und den freiwilligen Feuerwehren?
Ganz klar, es gibt Unterschiede. Und zwar hat das sicherlich mit der Größe der Mannschaften auch zu tun. Eine kleine Gruppe, eine kleine freiwillige Feuerwehr ist leichter zu überzeugen von den Pros der Umsetzung einer nachhaltigen, konsequenten Einsatzhygiene. Und ich sag mal so, ich merke es bei uns in Hamburg auch schon immer. Wir haben seit 2019 eine Dienstanweisung, eine Anlage zur Umsetzung von Einsatzhygienemaßnahmen. Und da ist es wirklich immer häufig so, dass die freiwilligen Kräfte tatsächlich das wirklich gewissenhaft eher umsetzen. Und ich sag mal so, um Hamburg herum sind wir ja auch sehr oft unterwegs und da merke ich auch tatsächlich, dass es da Unterschiede gibt. Das kann durchaus mit der Größe zusammenhängen und Nikolai hat es tatsächlich ja vorhin gesagt, dass es dann halt auch so eine eingefahrene Geschichte auch oftmals ist, was wir schon immer so gemacht haben. Ich habe am Anfang gedacht, wir müssen da wirklich ein dickes Brett bohren bei den freiwilligen Kräften, aber das ist mitnichten so. Ich sag mal so, Hut ab vor dem Ehrenamt, weil die das wirklich so umsetzen. Sie haben es begriffen überwiegend.
Wenn jetzt kleinere Feuerwehren noch nicht das Equipment haben, welche Maßnahmen können oder sollten sie trotzdem im Bereich der Einsatzhygiene fahren? Hast du da Tipps für die?
Ja, also natürlich dieses Ablegen von Schutzkleidung. Selbst wenn das Geld nicht da ist, kann man sich durchaus über einen Förderverein Trainingsanzüge anschaffen, die die Kameraden dann halt an der Einsatzstelle schon mal anziehen. Aber allein das Bewusstsein oder der Wunsch, sich sauber zu machen, die Hände zu waschen, bevor wir uns entsprechend was zu essen besorgen oder bekommen, ist auch schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und da braucht man nicht viel Geld zu, um sich ein Stück Kernseife zu kaufen. Wobei, da sind wir natürlich bei der Thematik, was hilft eigentlich sozusagen? Nikolai hat vorhin erzählt, dass die Feuerwehr Mannheim immer noch Feuchttücher nimmt. Und wir arbeiten ja auch mit einem Partner zusammen, der eine gewisse Paste erfunden hat. Und nachweislich bleibt bei den Feuchttüchern 77% der Stoffe bleiben auf der Hautoberfläche, wenn man Feuchttücher nimmt. Deswegen versuchen wir da auch die neuesten Erkenntnisse entsprechend an die Feuerwehren abzugeben, sodass die dann auch, wie gesagt, dieses Bewusstsein haben, sich entsprechend zu verhalten. Das ist eine reine Verhaltensgeschichte oder auch so eine Kopfsache, sich entsprechend zu verhalten. Noch vor Jahren wollten sich Feuerwehrleute schmutzig machen. Der schwarze Helm war immer noch die Trophäe des Feuerwehrmanns, der Feuerwehrfrau. Und ich muss wirklich sagen, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich irgendwo in eine Feuerwehr komme, dass der Geruch entsprechend sich verändert hat. Es riecht nicht nach Sandelholz, aber es riecht auch nicht mehr unbedingt nach Feuer, nach Rauch. Und das ist ein Vorteil, den die Kameraden selber durch Learning by Doing haben und was dann auch den Ansporn bringt, sich entsprechend so zu verhalten.
Du hast gerade schon gesagt, so als Mindestausstattung Trainingsanzüge und ein Handreinigungsmittel, sei es nun die Kernseife, sei es nun eine spezielle Paste. Was wäre denn noch so Bestandteil der Mindestausstattung für eine effektive Einsatzhygiene?
Wir brauchen Tüten oder Behältnisse an der Einsatzstelle, um die kontaminierte Schutzausrüstung luftdicht zu verpacken und nicht, wie wir es früher gemacht haben, alles irgendwie in den Mannschaftsraum und dann zum Schluss kommen wir da oben drauf. Wir müssen immer noch auch an unsere Servicebereiche denken. Und ich sag mal so, das Stichwort ist Kontaminationsverschleppungsvermeiden. Das steht ja auch schon bereits in der neuen Feuerwehrdienstvorschrift 500 mit drin. Kontamination vermeiden, Kontaminationsverschleppung ausschließen. Und wenn man den Kameraden das sagt, dann ist man schon auf der sicheren Seite.
Es gibt ja in der Norm jetzt auch als einen Punkt für die Fahrzeugausstattung das liebe Hygieneboard. Ist das wirklich so eine nützliche Ausstattung im Löschfahrzeug oder gibt es da bessere Alternativen?
Gewiss gibt es da bessere Alternativen. Ich halte überhaupt gar nichts von diesen Hygieneboards, denn es ist oftmals so, dass die auch so eine falsche Sicherheit im Prinzip darstellen. Denn oftmals ist es Bauseits, ist dieses Hygieneboard aus dem Löschwassertank gespeist. Und da gibt es auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu, die beweisen, dass dieses Wasser, was man dann zum Hände oder Gesicht und Arme waschen nutzt, hochgradig verkeimt ist. Das liegt natürlich daran, weil es stehendes Wasser ist. Der Tank wird ja nie regelmäßig gereinigt, geleert. Da kommt immer wieder Wasser drauf und mit der Zeit bilden sich da Krankheitserreger. Durchaus bekommen wir mit dem Wasser auch Kontamination von der Hautoberfläche weg. Dafür kriegen wir dann aber im Zweifelsfall Durchfall, weil dann halt Montezumas Rache entsprechend dann zuschlägt. Also ich persönlich halte nichts von diesen Hygieneboards.
Du hast ja gerade schon gesagt, Wasser ist das eine, Reinigungsmittel das andere. Aber auch beim Waschen gibt es ja bestimmte Regeln zu beachten. Ist das richtig?
Ja, also wir müssen natürlich vermeiden, tunlichst, dass die Stoffe weiter über die offenen Poren der Haut in den Körper gelangen. Und das kann man durchaus auch mit niedrig temperiertem Wasser machen, was beispielsweise durch einen Hydranten direkt, wo das Wasser direkt aus dem Hydranten entnommen wird und mit speziellem Schlauchmaterial kenntlich für die Förderung von Trinkwasser beispielsweise dann entsprechend genutzt werden kann. Und halt auf gar keinen Fall wärmeres Wasser nehmen, direkt als Ersteinsatz sozusagen, als 32 Grad. Wir müssen versuchen, die Poren geschlossen zu halten, damit die Stoffe nicht über die offenen Poren der Haut in den Körper gelangen.
Welche Faktoren beeinflussen denn noch die Wirksamkeit von den Maßnahmen zur Einsatzstellenhygiene?
Bewusstsein, um jetzt mal so einen Faktor zu nehmen. Wenn ich jetzt jemand bin, der jahrelang das so gemacht hat und strukturiert nach diesem roten Faden arbeitet, dann haben wir da natürlich auch Schwierigkeiten, diese Maßnahmen in die Köpfe zu bringen. Aber ich glaube, Olli, du meinst eher andere Faktoren sozusagen. Das geht dann tatsächlich ja auch darum, wenn wir Pause machen und essen und trinken an einer Einsatzstelle, dann haben wir da natürlich über die Aufnahme der Lebensmittel dann entsprechend auch eine Exposition über die Nahrungsaufnahme. Ich weiß noch, wenn ich früher aus dem Feuer gekommen bin, dann habe ich erst mein Atemschutzgerät abgenommen und weil es gepiept hat oder abgepfiffen hat. Und dann hat man natürlich durch die Ausgasung der Schutzausrüstung eine Aufnahme über die Atemwege zusätzlich. Also da all diese Faktoren, die wir da haben, die beeinflussen natürlich auch die Aufnahme. Wenn ich jetzt meine Maske abnehme, aber FFP3-Masken aufsetze dafür, haben wir beispielsweise die Aufnahme über die Atemwege schon mal reduziert. Rauchen an der Einsatzstelle ist per se ja schon mal krebserzeugend, aber wie gesagt, ich nehme mein Atemschutzgerät auf und als passionierter Raucher früher habe ich als erstes mir eine Zigarette angesteckt. Unabhängig davon, dass das natürlich auch so eine Sache ist, aber Gedanken verloren, wird dann sinniert über diesen Einsatz und wir gehen uns mit den Händen ins Gesicht und kratzen uns am Kopf. Und das sind alles Faktoren, die dann die Aufnahme der Stoffe entsprechend in den Körper begünstigen. Und als letztes, das ist eigentlich relativ einfach, ist eine perfekt angelegte, zweckentsprechende Schutzausrüstung natürlich auch ein mögliches probates Mittel, die Kontaminationsverschleppung bzw. die Aufnahme in den Körper zu minimieren. Wenn es draußen warm ist, dann ja, ziehen wir oftmals dann auch gerne mal unsere Bekleidung aus. Dann heißt es Marscherleichterung. Und dann haben wir natürlich dann die Arme frei und nehmen die Stoffe dann auch da wieder über die offenen Poren der Haut in den Körper auf.
Ja, genau. Die persönliche Schutzausrüstung ist ein gutes Stichwort. Je weniger giftige Stoffe überhaupt an den Körper herankommen, desto besser ist es, desto weniger muss ich danach auch wieder entfernen. Was wäre denn deine Empfehlung bei der Wahl beim Kauf der persönlichen Schutzausrüstung? Was sollte auf jeden Fall neben der geforderten PSA dazugehören?
Also es sollte auf jeden Fall ein Partikelschutz in der Schutzausrüstung oder in der Bekleidung drin sein, der uns halt nicht nur vor der Aufnahme von Partikeln von außen schützt, sondern auch entsprechend Stoffe wie zum Beispiel Hitze nach außen ableitet. Sozusagen, wie gesagt, der Partikelschutz gehört mittlerweile auch technisch als Standard dazu und darauf sollte auch entsprechend geachtet werden. Die Wahl einer vernünftigen Flammschutzhaube Haube oder Feuerschutzhaube ist natürlich auch sehr wichtig. Auch die sollte einen möglichst guten Partikelschutz haben, damit auch da in dem Kopfbereich die Stoffe nicht auch über die Kopfhaut oder über die Haare entsprechend aufgenommen werden. Wir haben dazu bei der Feuerwehrakademie in Hamburg auch Versuche gemacht und die Kollegen in der Brandgewöhnungsanlage haben festgestellt, dass bei Nutzung einer Partikelschutzhaube entsprechend die Haare gar nicht mehr stinken, so wie es früher gewesen ist.
Wenn wir jetzt die Pause gemacht haben, gegessen haben, getrunken haben, das muss ja dann irgendwo auch wieder hin. Welche Rolle spielen für dich die Toiletten bei der Einsatzhygiene?
Toiletten gehören natürlich auch dazu, weil ich glaube, es mag keiner gerne mit ansehen, wenn sich jetzt Hein Daddel an die Straßenecke hinstellt und sich da sozusagen dahin piescht. Insofern ist eine Toilette schon sehr wichtig, auch gerade bei länger andauernden Einsatzsituationen. Genauso gehört auch eine Dusche dazu. Nikolai hat es gesagt, die Dusche in Mannheim wird gar nicht so wirklich genutzt. Und ich bin immer ein Freund von Take a Shower within an hour. Also innerhalb einer Stunde nach dem Einsatz sollte man entsprechend auch duschen, um dann über die entsprechende Körperpflege die Stoffe, die auf der Haut sich befinden, dann entsprechend zeitnah abzuwaschen, weil wenn es erstmal im Körper drin ist, dann können die Stoffe entsprechend auch langfristig sehr viele Schäden setzen.
Heißt also ganz klar, spätestens im Feuerwehrhaus sollte dann auch die dreckige Unterbekleidung abgelegt werden, geduscht werden und dann sich sauber angezogen werden.
Also Unterbekleidung meinst du jetzt Unterwäsche? Also du brauchst
die Unterwäsche, genau.
Ja, da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse zu, dass tatsächlich die Unterhose, der Schlüppi oder die Socken gar nicht so belastet sind und auch T-Shirts eher weniger. Das Problem ist halt tatsächlich auch bei der Schutzkleidung, dass man da die sogenannte Luftpumpe, diesen Luftpumpeneffekt hat. Also du gehst in die Knie, kommst wieder hoch und saugst im Prinzip von außen die Stoffe, die Brandgase sozusagen über die Bünde der Arme und der Füße sozusagen oder über die Knöchel, saugst du diese Luft auch an und hast dann in dem Bereich natürlich auch eine Kontamination. Das hängt natürlich davon ab, wie wohl fühle ich mich mit diesen verschmitzten Kleidungsgegenständen. Also ich würde tatsächlich auch alles ablegen wollen, allein weil es das Wohlbefinden dann auch schon hergibt.
Nikolai, Konzepte sind das eine, aber wichtig ist daneben das Verhalten jedes Einzelnen. Worauf muss unbedingt geachtet werden? Welche Tipps hast du?
Ja, ganz genau. Also jedes Konzept steht und fällt eigentlich, je nachdem, wie alle Beteiligten das Ganze annehmen und auch leben. Wir machen Angebote, wir stellen Rahmenbedingungen zur Verfügung. Wie das Ganze angenommen wird, hängt dann wiederum vom Bewusstsein und der Eigenverantwortung jedes Einzelnen ab. Ja, Außenfortbildung ist da natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um die Notwendigkeit in Verbindung mit den Möglichkeiten und dem Vorgehen zu vermitteln. Ja, mein Tipp an alle Feuerwehren, sind ja gerade viel dabei, sich ja, Konzepte zu erarbeiten, sich Vorgehensweisen anderer Feuerwehren anzuschauen, Technik zu beschaffen. Das eigene Konzept muss mit den örtlichen Gegebenheiten umsetzbar sein und auch gelebt werden können. Was bringt die beste Ausstattung, wenn sie nicht zum Einsatz gebracht werden kann oder das Vorgehen damit derart komplex ist, dass es einfach nicht akzeptiert wird? Daher, ja, mein Tipp, lieber kleinere Schritte machen und darauf aufbauen, das Ganze entwickeln, anstatt von heute auf morgen zu versuchen, irgendwie Laborbedingungen in Anführungszeichen zu schaffen. Außerdem muss man gerade, wenn man das Konzept neu entwickelt, direkt ganzheitlich denken, also wirklich von Kopf bis Fuß alles berücksichtigen. Nach meiner Ansicht sollte auch das Konzept nicht erst bei Einsätzen über Zugstäge anfangen oder greifen, sondern auf jeden Brandeinsatz anwendbar sein.
Gibt es auch echte No-Gos? Also etwas, was man auf gar keinen Fall tun sollte, umsetzen sollte, planen sollte, machen sollte?
Also für mich das zentrale No-Go ist eigentlich jetzt nach allem, was wir jetzt besprochen haben, was in den ganzen letzten Jahren diskutiert und vermittelt wurde, ja, das ganze Thema nicht anzunehmen, die Angebote und Möglichkeiten zu ignorieren und gar die Notwendigkeit nicht anzuerkennen, ist für mich das zentrale No-Go.
Gibt es dieses Verhalten noch? Stellt ihr das noch fest oder stellst du das noch fest?
Nee, also in Mannheim kann ich das eigentlich strikt verneinen.
Welche Verhaltensmuster gefährden den Erfolg der Einsatzhygiene?
Ja, der Lauf der Zeit. Also über die Zeit leichtsinnig und bequem zu werden und zurück in alte Muster zu verfallen. Das gefährdet den Erfolg ja, eines jeden Konzepts. Jeder Einzelne gefährdet aber nicht nur sich selbst und seine eigene Gesundheit, das muss man sich bewusst machen, sondern auch die Gesundheit der Kameradinnen und Kameraden, wo wiederum dann die Führungskräfte entsprechend ins Spiel kommen, um eben im Rahmen ihrer Verantwortung das Einsatzpersonal entsprechend dann gegenzusteuern.
Hast du vielleicht ein Beispiel für uns, wie irgendwas, was schon mal da war, dann so nach und nach irgendwie doch nicht mehr gemacht oder vergessen wird?
Ja, also gerade dieser Transport von Material im Mannschaftsraum, das ist so eine Sache, die ist bequem. Ich habe noch was mitzunehmen, ich schmeiße es eben in den Fußraum, im Mannschaftsraum. Das erlebe ich immer wieder, obwohl es eigentlich jetzt über Jahre immer wieder vermittelt wurde, dass man das eben nicht mehr macht aus besagten Gründen.
Wie werden Feuerwehrleute bei euch in Mannheim auf die Bedeutung von Einsatzhygiene und Sicherheit vorbereitet? Habt ihr spezielle Ausbildungseinheiten dazu? Wie wird das in die Ausbildung integriert?
Genau, es fängt schon in der Grundausbildung an, dass das Konzept an sich vermittelt wird, aber dann auch im Rahmen der Fortbildung auf den Feuerwachen das Ganze regelmäßig aufgegriffen wird. Und wir sehen auch immer wieder Bedarf, die Dinge einfach nochmal, die Abläufe nochmal klar darzustellen, alles sich nochmal bewusst zu machen. Das Bewusstsein schaffen und aufrechterhalten ist der zentrale Punkt eigentlich für das ganze Thema.
Gibt es Vorschriften, zum Beispiel Gesetze, Feuerwehrdienstvorschriften oder etwas anderes in Sachen Einsatzhygiene, die heutzutage beachtet werden müssen? Und welche sind das gegebenenfalls?
Also ich denke, da kann man ganz weit ausholen, sicherlich im Arbeitsschutz sich Grundlagen herleiten. Ich denke, das führt hier zu weit. Aber wenn man in den Feuerbereich reinschaut oder reinguckt, machen wir eigentlich nichts anderes mit der Einsatzhygiene, was auch die EFEDV 500 für Einsätze mit Gefahrstoffen eigentlich vorgibt und dann Grundlagen vermittelt. EFEDV 7 zum Beispiel, Atemschutz, erwähnt zumindest ganz schlank den Hinweis, dass man bei Einnahme von Speisen und Getränken auf Hygiene zu achten hat. Aber so richtig konkret wird es eigentlich eher so mit den Hinweisen, Fachempfehlungen als Grundsatz zur Hygiene im Brandeinsatz vom Deutschen Feuerverband und der AGBF oder der DGUF-Information 205.035 Hygiene und Konventionsvermeidung bei der Feuerwehr, zu der es auch ein super Erklärvideo gibt, was man super in die Außenfortbildung entsprechend integrieren kann.
Stichwort Außenfortbildung. Markus, gibt es eigentlich spezifische Schulungen und Weiterbildungen zum Thema Einsatzhygiene für Feuerwehrleute?
Also ich denke, dass mittlerweile sämtliche Feuerwehrschulen das Thema auch auf ihre Agenda mit aufgenommen haben. Natürlich unterschiedlich von deren Curriculum wird es dann mehr oder weniger auch geschult. Wir bieten ja Schulungen diesbezüglich auch an oder Vorträge, Weiterbildung im Rahmen der Aufklärung sozusagen, auch wenn wir keinen Schulungsauftrag in dem Sinne haben. Aber wie gesagt, ich bin ja Feuerwehrmann mit Leib und Seele und so auch unsere ganzen anderen Supporter, Unterstützer, und wir machen das mit Herzblut aus der Praxis für die Praxis. Das ist einmal das. Dann gibt es sicherlich eine ganze Menge an Literatur. Im Kohlehammer erschienen oder auch bei Ecomed erschienen zum Thema Einsatzhygiene. Und ja, da ist man schon relativ weit, was das Thema Aufklärung und Schulung auch betrifft.
Als Feuerwehrmann und Praktiker, hast du denn persönlich auch mit Gesundheitsproblemen Erfahrungen gemacht aufgrund von Feuerwehreinsätzen?
Naja, ich werde ja 55 Jahre alt und da ist der Zahn der Zeit natürlich, nagt dann auch an einem. Also ich habe schon eine operierte Schulter und so das kleine eine oder andere Wehwehchen. Der Bauch wächst ja auch. Man ist nicht mehr so fit, wie man es am Anfang war, aber das hält sich tatsächlich noch im Rahmen. Und ich denke, da gibt es Feuerwehreinsatzkräfte oder Familien, die sind wirklich schlimmer gebeutelt. Deswegen bin ich toi 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 immer noch nach wie vor relativ fit.
Wie wichtig ist denn die regelmäßige medizinische Untersuchung von Feuerwehrleuten für die Früherkennung von gesundheitlichen Problemen?
Ja, wir plädieren tatsächlich dafür, dass es eine sogenannte Angebotsvorsorge entsprechend gibt bei der Prävention, entsprechend im Umgang mit kanzerogenen Stoffen sozusagen, beispielsweise nach einer Einsatzsituation, wo die Kameraden über längere Zeit diesen Stoffen ausgelegt sind. Da würden wir schon dazu plädieren, dass es eine Blutuntersuchung gibt, allein wegen der Dioxinbelastung oder der möglichen PAK-Belastung sozusagen. Also da würden wir tatsächlich uns wünschen, dass es diesbezüglich eine Angebotsvorsorge auch entsprechend in rechtlichen Bestimmungen auch gibt.
Es ist ja immer die Frage, wo kommt das Geld her? Und wir von der Feuerwehr stehen ja immer in dem Ruf, wir wollen immer viel Geld für unsere Ausrüstung. Aber wie kann denn eine Feuerwehr argumentieren, wenn der Bedarf nach entsprechender Schutzausrüstung von den Kostenträgern von der Kommune nicht gesehen wird?
Also jede Kommune hat ja ihren Sicherheitsbeauftragten oder Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und wenn eine Feuerwehr der Meinung ist, dass sie da schlecht aufgestellt sind, dann sollte man über die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder über die Feuerwehrunfallkassen mal entsprechende Argumente zur Verfügung gestellt bekommen, beispielsweise durch eine Ortsbegehung vor Ort, dass man dann sagt, ja, die Quellabsaugung müsste neu oder die Schwarz-Weiß-Bereiche müssen tatsächlich, denn da gibt es in der Gefahrstoffverordnung einen interessanten Passus, der die Gemeinden auch dazu verpflichtet, Maßnahmen umzusetzen. Da heißt es beispielsweise die Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Materialien nach dem Stand der Technik. So, das heißt, das betrifft natürlich auch Abmessung, Feuerwehrhäuser, wo die Kameraden sich hinterm laufenden Feuerwehrauto noch anziehen müssen, wo das Auto selbst schon über 20 Jahre alt ist und im Prinzip alles voll räuchert. Und da ist das Stichwort wieder Gefährdungsbeurteilung, denn wir machen nichts anderes an der Einsatzstelle. Unser Führungskreislauf ist ja auch eine Gefährdungsbeurteilung, Lagefeststellung, Erkundung, Beurteilung, Entschluss. Und in einem Feuerwehrhaus, was solche Vorgaben nicht erfüllt, kann man durchaus dazu übergehen, auch zu vermuten, dass es da also auch langfristige Schäden bei den Feuerwehrleuten auf Gesundheitsbasis dann auch geben könnte.
Zum Schluss unseres Gespräches möchten wir euch bitten, folgende drei Sätze kurz zu vervollständigen. Markus, ein verdreckter Helm ist?
Oldschool.
In 10 Jahren ist das Thema Einsatzhygiene?
Auf dem besten Weg, überall in Deutschland umgesetzt zu werden.
Die Initiative Feuerkrebs löst sich auf, wenn?
Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen.
Nikolai, wer an der Einsatzhygiene spart, der?
Wird seine Eigenverantwortung sagen, Gesundheitsschutz nicht gerecht.
Bei uns in Mannheim ist die Einsatzhygiene
zwar seit einigen Jahren bereits gelebte Praxis, aber bei weitem kein Selbstläufer.
Ein größeres Augenmerk in Bezug auf die Einsatzhygiene sollte meiner Meinung nach gelegt werden auf
pragmatische Lösungen auf einem Niveau, das auch gelebt und gehalten werden kann.
Markus, Nikolai, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Und das war es schon wieder bei Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare oder schickt sie per Mail an redaktion@feuerwehrmagazin.de. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss!